Erstens, der Zeitgeist prägt, Klammer noch immer mit einem Fragezeichen da. Bevor wir Jesus kennengelernt haben, jeder von uns, bevor wir Jesus begegnet sind, haben wir gelebt, wie eigentlich alle anderen Menschen eben um uns herum, in unserer Gegend, in unserem Dorf, in unserer Stadt auch gelebt haben. Normal, im Grunde genommen, einfach normal, oder? Und wenn ich sage gleich wie allem anderen, meine ich natürlich nicht genau gleich, aber einfach ungefähr ähnlich. Wir hatten dieselben Grundwerte, wir hatten dieselben Weltanschauungen, dasselbe Weltbild, das allem zugrunde gelegen ist. Wir haben da hier sehr viele Ähnlichkeiten, viele ähnliche Überzeugungen und haben uns dann eben auch ähnlich verhalten. So wie Sarina das erklärt hat, wie eine Kultur eben geprägt werden kann und durch die Zeiten geprägt wird, waren wir in der Kultur, in der wir groß geworden sind, in die wir hereingeboren worden sind und in der wir auch heute wahrscheinlich noch leben, auch geprägt worden. Und dann kommt eben der Zeitgeist. Und dieser Zeitgeist, das ist so eine Periode, Sarina hat das sehr gut erzählt oder erklärt auch mit dieser Definition, das ist eine Periode von verschiedenen Einflüssen, die kommen und die auf uns wirken und die uns verändern. Und wir in unserer Kultur, die wird geprägt durch diesen Zeitgeist, verändert, neu geprägt, anders geprägt, umgeprägt. Und wir mit der Kultur, auch wir werden umgeprägt, verändert. Und wenn man so ein paar Jahrzehnte überblicken kann an Lebenserfahrung, dann sieht man sehr gut, wie sich Dinge auch verändert haben. Ich meine, als ich ein junger Mann war, ich bin immer noch jung natürlich, aber damals, anfangs der 80er Jahre, da war Homosexualität ganz klar nicht normal. Es war einfach nicht normal. Man hatte eine große Akzeptanz gegenüber solchen Menschen. Man wusste, es gab es auch. Aber Sexualität, normale Sexualität, fand statt zwischen Mann und zwischen Frau. Punkt. Oder nehmen wir Ehe. In den 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, da haben zwei Menschen, ein Mann und eine Frau, einen Bund geschlossen miteinander, ein Liebes- und ein Lebensbund. Und sie haben dann Familie gegründet, das war ein Ziel, vielleicht sogar das erste und wichtigste, und dann ihr Haus gebaut, also nicht nur die Familie, sondern sich auch einen Status erarbeitet, haben versucht, im Leben klarzukommen und als kleinste Zelle der Gesellschaft auch gedient und in die Gesellschaft gewirkt. Das war Ehe damals. Was ist Ehe heute? Es hat sich verändert. Und solche Veränderungen sehen wir, wenn wir einfach ein paar Jahrzehnte überblicken, sehen wir in wirklich verschiedenen Bereichen, wie sich da etwas geändert hat. Genau, die Veränderungen, ja, der Zeitgeist ist vielleicht so etwas wie eine Summe von verschiedenen Ideologien oder Gedankenströmungen, die zusammenkommen und die dann eben unser Denken und unser Verhalten prägen und verändern. Aber wenn wir den Text lesen, dann haben wir gesehen, es heißt dort, gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, Vers 2, und mit diesem gemäß dem Zeitlauf dieser Welt sind wir geprägt, sagt Paulus, das ist wirklich sehr gut zu übersetzen, eben mit diesem Zeitgeist. Aber dann geht es eben noch weiter und es heißt nicht nur gemäß dem Zeitlauf dieser Welt, sondern es heißt auch gemäß dem Fürst der Luft oder des Machtbereiches in der Luft. Es gibt also mehrere Einwirkungen, die da haben und natürlich dieser Fürst. Und über den müssen wir jetzt ein bisschen reden. Ich denke, Paulus meint damit ein hochgestelltes, bösartiges, geistiges Wesen. Vielleicht den Widersacher persönlich, aber sicher eben ein Fürst in diesem Reich des Widersachers. Und er hat Macht, er hat Einfluss und dieser Einfluss, den übt er auch aus und er übt diesen Einfluss eben auch in den Zeitgeist hinein aus. Und der Einfluss, den dieser Fürst oder den diese Kraft, diese Macht oder diese Gedankenströmungen, wie man das dann immer definieren will, ausübt, das ist das Ziel dahinter, uns dazu, uns Menschen dazu zu bringen, zu sündigen. Indem wir unseren Lüsten, so sagt es der Text, oder unseren Gedanken, die wir haben, folgen, werden wir sündigen. Und wenn wir gesündigt haben, sind wir getrennt von Gott. Und das ist das, was er möchte, dieser Fürst oder der Widersacher. Er möchte, dass wir getrennt sind von Gott, denn dann sind wir sein. Und wir haben dann alle Freiheiten, wohlgemerkt, solange wir gesündigt haben und nicht irgendetwas Richtung Versöhnung durch Jesus Christus tun, gibt er uns sehr viel Freiheit. Dürfen wir alles machen? Umso besser manchmal, umso mehr. Vor allem, wenn es in diese Richtung Sünde geht, oder? Aber dann sind wir eigentlich unter seiner Herrschaft, getrennt von Gott. Das sagt hier der Text. Und wenn wir das uns einfach so überlegen, dann sehen wir hier, da ist eine Bankrotterklärung der Menschheit. Denn wer hat nicht gesündigt? Wer hat nicht gesündigt? Wer hat nicht gegen Gottes Erwartungen, Gebote oder Haltungen und Werte verstoßen? Und jetzt kommen diese zwei Worte, die ich so liebe. Und die gibt es immer wieder in der Bibel. Gerade dann, wenn Bankrott erklärt wird für uns Menschen immer wieder, egal auch bei dir, in deiner Situation, wo du gerade stehst vielleicht, wo du denkst, es geht nicht mehr weiter. Es geht nicht mehr weiter. Wie kann es weitergehen? Wie kann ich dadurch? Wie kann ich das überleben? Dann kommen diese zwei Worte und diese Worte gibt es immer wieder in der Bibel. Aber Gott. Aber Gott. Gott hat eine Lösung. Gott ändert Bankrotterklärungen. Und so ist es auch hier. Aber Gott, er hat uns, schreibt dann Paulus, er hat uns gerettet, aus dem Tod wieder lebendig gemacht und mit Christus versetzt in die Himmelswelt. Das ist das, was Gott hier tut. Aber Gott, er holt uns da raus. Und er rettet uns. Durch Jesus Christus sind wir in Christus mit ihm versetzt in die Himmelswelt. Damit möchte ich aber nicht sagen, dass der Zeitgeist grundsätzlich oder per se negativ ist. Sondern dies ist davon abhängig. Ich sage damit, der Fürst, der dahinter steht, der beeinflusst den Zeitgeist schon. Aber ich sage damit, es kommt darauf an, wer den Zeitgeist auch beeinflusst. Und ich bin überzeugt, dass es Perioden in der Geschichte unserer Menschheit gegeben hat, die hauptsächlich durch den Heiligen Geist beeinflusst worden sind. Ich denke da ganz konkret an die Zeit der Reformation. Was ist da geschehen? Da kommen diese Kernaussagen aus der Reformation. Allein Jesus. Allein die Schrift, allein der Glaube, allein die Gnade. Das sind Kernaussagen aus der neutestamentlichen Erlösungslehre. Das ist der Kern des Kerns, den wir haben im Neuen Testament. Und trotzdem ist es hier auch gelungen, diesem Zeitgeist da Dinge reinzusäen in dieses Ackerfeld, das Gott bestellt hat in diesem Fall, die sich negativ ausgewirkt haben. Zum Beispiel ist es im Widersacher gelungen, dass die Reformatoren und die Täuferbewegung sich getrennt haben. Und es ist ihm auch gelungen, dass die Schriften von Martin Luther, einfach ein weiteres Beispiel, ausgelöst haben, dass der Bauernkrieg eskaliert und sehr blutig geworden ist. Also der Widersacher versucht hier, wie auch immer wieder, in dieses Erntefeld oder in dieses Ackerfeld seinen negativen Samen reinzusäen. Und manchmal gelingt ihm das sehr gut, manchmal sehr bestimmend. Und dann steht eben dieser Fürst auch dahinter. Und manchmal gelingt es ihm viel weniger, der Geist Gottes prägt die Zeit oder eben den Zeitgeist. Also klar biblisch, zum Beispiel zur Zeit der Reformation. Aber wir sehen hier, es gibt nicht eine klare Trennung des Zeitgeistes in gut oder in schlecht. Und deshalb ist es manchmal so schwierig, die Dinge zu durchschauen. Das ist so schwierig. Wenn wir den Text anschauen von Paulus, dann spricht er konkret darüber, dass ein Mensch gerettet wird, rausgeholt wird. Und dann gilt das schon. Vorher war es schlecht und jetzt ist es gut, oder? Vorher war der Mensch geprägt vom Zeitgeist, jetzt ist er da rausgekommen, rausgeholt. So sagt es Paulus in dieser Situation, wenn jemand gerettet wird. Aber grundsätzlich ist der Zeitgeist da und auch das müssen wir uns fragen, denke ich, heute Morgen. Wenn wir gerettet worden sind, werden wir nicht immer auch noch doch geprägt vom Zeitgeist? Und das bringt mich dann zu zweitens. Lerne zu unterscheiden. Wir alle haben ja schon davon gehört, dass es manchmal so diese Art Karikatur eines Mannes gibt, der im Grunde genommen nur zwei Sätze kennt. Ein alter Mann. Er kennt nur zwei Sätze. Der erste ist, früher war alles besser. Und der zweite ist, die Jugend von heute ist verdorben und schlecht. Wir kennen diese Geschichte. Und der Punkt ist, manchmal hat es ja auch etwas Wahres. Und ich beschäftige mich ganz speziell genau mit diesem Thema immer und immer wieder, weil mir aufgefallen ist, dass ich gerade mit den Strömungen, die wir seit einiger Zeit haben und die auf uns reinkommen oder reinpreschen, Mühe habe. Und ich denke, hey, da stimmt was nicht, das ist irrational, das ist nicht so, wie ich mir das wünsche oder vorstelle, mir passt es nicht. Und frage mich, bin ich jetzt so ein alter Mann geworden, der nur diese zwei Sätze kennt? Und das möchte ich doch nicht. Ich möchte flexibel bleiben, offen für Neues. Das möchte ich. Aber ihr seht die Frage, und deshalb hinterfrage ich meine Gedanken immer wieder neu, meine Überlegungen immer wieder neu, versuche die Motive herauszufinden, die hinter meinem Denken stecken und versuche das auch zu prüfen und immer wieder neu auch mit Jesus im Gespräch zu sein, was sagt er dazu? Also im Grunde genommen geht es um diese eine Frage, wie können wir denn den Zeitgeist prüfen? Wie können wir ihn prüfen, ohne das Kind mit dem Bad auszuschütten, weil Fortschritt ist immer auch Fortschritt, oder? Und wenn wir uns in der Zeit nicht bewegen, dann gibt es auch keinen Fortschritt. Wir brauchen das auch. Und wir sind dankbar für viele Dinge, die passiert sind, auch wenn vielleicht andere Dinge zur selben Zeit schlecht gewesen sind. Und ich habe mir immer wieder diese Gedanken gemacht. Und es gibt natürlich gibt es nur eine Lösung, oder? Wir müssen es prüfen an der Wahrheit Gottes. Nur wie finden wir die Wahrheit Gottes? Okay, das Wort spielt eine wichtige, eine große Rolle. Aber vergessen wir die Wissenschaft nicht. Und ich möchte fünf Prüfkriterien heute Morgen mit euch erwähnen und auch ein bisschen durchgehen, wie wir so einen Zeitgeist beurteilen können. Und das erste ist die Wissenschaft. Wir kommen nicht an der Wissenschaft vorbei. Denn das ist es, was wir lernen sollten aus der Geschichte von Galileo Galilei. Oder? Ist vielleicht vielen von euch ein Begriff. Er hat irgendwann vor 300-400 Jahren, hat er gesagt, eine These aufgestellt. Er hat das auch übernommen, andere haben das auch gesagt. Und hat gesagt, die Erde kreist um die Sonne und nicht die Sonne um die Erde. Und die Kirche ist hingegangen, hat das geprüft anhand der Bibel und hat gesagt, du lügst, das stimmt nicht, die Bibel sagt es anders und haben ihn exkommuniziert. Er ist irgendwann im letzten Jahrhundert erst gerecht gesprochen worden, also man hat das aufgehoben dann. Aber eben viel zu spät. Also Kirche machen auch Fehler, und zwar genau gerade deshalb, weil sie, weil Auslegung der Bibel ist eben auch immer wieder Interpretation, und Fehler können passieren, oder? Und deshalb brauchen wir die Wissenschaft als ein Kriterium. Und wenn wir die Wissenschaft als ein Kriterium anschauen, dann müssen wir uns bewusst sein, in der Wissenschaft gibt es fast nichts, was eindeutig ist. Alles hat zwei Seiten. Und wir sollten uns immer mit diesem Pro und mit diesem Contra beschäftigen. Erst dann gibt es ein Bild, das wir vielleicht dann mehr oder weniger ganzheitlich entscheiden können. Also Pro und Contra. Es gibt nur zwei Möglichkeiten, wenn alles klar ist von der Wissenschaft her gesehen. Das ist entweder erstens, es ist ein Naturgesetz. Es hat sich einfach tausende Mal so gezeigt und ist bewiesen. Man kann davon ausgehen, dass 1 und 1 einfach 2 gibt, Punkt, oder? Oder wenn man das Glas Wasser halt statt trinkt fallen lässt, fällt es eben runter. Schwerkraft, Naturgesetz, oder? Dann gibt es nur eine Lösung. Oder aber die Wissenschaft selber sorgt dafür, dass andere Meinungen nicht mehr akzeptiert werden. Und so, wenn es also nur eine Meinung gibt im wissenschaftlichen Bereich, dann müssten wir hellhörig werden. Weil meistens geht es nicht um ein Naturgesetz, sondern meistens geht es dann darum, dass man Kontrameinungen ausklammert oder ausklammern möchte. Aber das ist ein Prüfmoment. Ein anderes Prüfkriterium, oder jetzt kommt natürlich die wichtigere Sache, ist die Schrift. Was sagt die Bibel zu den einzigen oder zu den einzelnen Aussagen, was dieser Zeitgeist hier bringt? Zu dieser Ideologie. Was sagt die Bibel dazu? Gibt es konkrete Aussagen dafür oder dagegen? Und dass wir das versuchen zu entdecken und dann auch zu werten. Auch zu werten, mehr dafür, mehr dagegen, wie sieht es im Gesamtkontext aus und so weiter. Und um das etwas zu vereinfachen, ist es sicher wichtig, wenn wir uns an den Grundaussagen des Alten Testaments als drittes und als viertes des Neuen Testamentes halten. Die Grundaussage in der Bibel des Alten Testamentes ist folgende: Gott möchte den Menschen befreien. Exodus, raus aus der Sklaverei. Das ist das Grundthema. Und die Gebote, die kommen nur deshalb, damit der Mensch die Freiheit erhalten kann. Freiheit für den Menschen ist das Anliegen Gottes. Und das zieht sich im Neuen Testament weiter. Dort geht es aber um die innere Freiheit. Dort geht es um die Freiheit vom Tod und um die Freiheit vom Widersacher. Um das geht es, um die Rettung des Menschen. Das ist die Kernbotschaft. Und wenn wir sehen, so eine Zeitströmung, so eine Ideologie, sie bestätigt diese Dinge, dann können wir schon sagen, hey, es ist biblisch, es geht in die biblische Richtung. Und vielleicht als letztes noch die Frage, so als fünftes Merkmal zum Prüfen, ehrt es Gott oder nicht? Einfach ein Pauschal-Dings. Ehrt es Gott? Und jetzt? Um das mit euch ein bisschen durchzumachen, habe ich hier diese Tabelle gemacht und möchte wenigstens die zwei ganz kurz beleuchten. Political Correctness, verstanden als Sprache, die niemanden kränkt oder beleidigt, Zitat Wikipedia, fällt überall durch. Es gibt keine wissenschaftliche Basis für Sprache, die niemand beleidigt. Und was sagt die Bibel dazu? Wir sollen die Wahrheit sagen. Im Neuen Testament heißt es, unser Ja sei ein Ja, unser Nein sei ein Nein. Und jetzt kommen wir in einen Konflikt. Wenn ich einen Menschen sehe, der rote Sprache, rote Haut hat, dann kann es sein, dass wenn ich ihm sage, du bist eine Rothaut, ihn beleidige. Aber er hat rote Haut. Es wäre wahr. Oder wenn ich zum Beispiel formuliere, der Islam oder es gab in der Bewegung des Islam, gab es islamische Machthaber, die haben Flüchtlingsströme ganz gezielt eingesetzt, um Länder zu destabilisieren, dann kränke ich vielleicht global die Muslims. Und es gibt Aufruhr. Also ich nehme mal an, Sie hören das jetzt nicht, oder? Aber es ist wahr. Man kann das historisch beweisen. Und deshalb ist aus meiner Sicht Political Correctness, so wie ich das prüfe, fällt es einfach überall durch. Fällt es einfach überall durch. Etwas anderes ist es bereits bei Gender. Bei Gender, ich habe dort das Nein, also Ja und Nein, ich habe das unterschiedlich groß gemacht. Wir haben bei Gender haben wir eine wissenschaftliche Definition vom Geschlecht, die anders ist als die Definition der Biologie. Und dort ist die Definition dann so verstanden, dass eben der einzelne Mensch sich anders definiert, geschlechtlich anders definiert, als eben dem biologischen Geschlecht gegenüber. Und da haben wir wissenschaftliche Basis und es wird auf Hochtouren gearbeitet, diese soziologische Wissenschaft hier zu stärken und aufzubauen auch. Aber wir haben eben auch die biologische Wissenschaft und die Biologie kennt nur zwei Geschlechter. Und deshalb ist das Nein hier größer und stärker auf meiner Prüfliste. Aber auch die Bibel kennt zwei Geschlechter. Und sie fördert sogar, auch im soziologischen Bereich, fördert sogar das Fördern der Zweigeschlechtlichkeit. Und so ist die Frage ja, führt denn zum Beispiel diese Gender-Ideologie, kann das jemanden persönlich in Freiheit führen? Und ich denke, ja, es gibt Menschen, die würden sagen, auf jeden Fall. Endlich bin ich frei, so zu leben, wie ich mich fühle. Aber ja, da bin ich mir einfach nicht sicher, ob das dann stimmt. Und ich glaube, das wird die Zeit zeigen. Aber es ist auf keinen Fall der Weg zur Rettung. Der ist mit keinem Wort da drin und erwähnt. Und ich glaube nicht, dass es Gott ehrt, wenn es heißt, Gott hat jeden Menschen geschaffen. Er hat uns gemacht. Dann hat er uns eben auch, nicht nur mit unserer hübschen Nase, sondern auch als Mann oder als Frau geschaffen. Und dann ist die Frage, ehrt ihn das, wenn wir hier zum Beispiel unser Geschlecht auch ändern oder anders verstehen einfach. Viel komplizierter wird es bereits bei diesen zwei anderen. Und ich kann da aufgrund der Zeit einfach auch nicht im Detail darauf eingehen. Aber wir sehen, es ist wichtig, dass man solche Dinge versucht, differenziert zu betrachten und differenziert zu beurteilen. Und das bewahrt uns dann auch vor Pauschalverurteilungen. Und trotzdem wissen wir natürlich, dass wir irgendwie uns entscheiden auch müssen und manchmal ist es dann halt das ganze Ja oder das ganze Nein. Am 4.7.2022 wollte eine Biologieprofessorin an der Humboldt-Universität eine Vorlesung mit dem Titel, also in Deutschland, mit dem Titel haben, halten, Geschlecht ist nicht gleich Geschlecht, Sex, Gender und warum es in der Biologie nur zwei Geschlechter gibt. Das war der Titel. Als das bekannt geworden ist, haben die Studenten sich begonnen, wissenschaftlich zu informieren, haben sich überlegt, was spricht dafür, was spricht dagegen. Nein, haben sie eben nicht getan. Und dann mit Spannung die Vorlesung erwartet. Nein, sondern sie haben transfeindliche Äußerungen oder transfeindliche Haltung hinter dieser Vorlesung gewittert und sind Wochen oder Tage vorher auf die Straße, um zu demonstrieren. So lange, bis die Vorlesung abgesagt worden ist. Einfach abgesagt worden ist. Und das irritiert mich, solches Verhalten irritiert mich. Es ist nicht rational. Und gerade bei solchen Menschen, ich meine, Studierende sind intelligente Menschen, das setze ich voraus. Und etwas, was sie lernen, Etwas, was sie lernen sollten, aus meiner Sicht, ist eben genau dieser Umgang mit Wissenschaft. Und eben auch lernen zu unterscheiden und pro und contra zu sehen und zu forschen und sich da so auch weiterzubilden. Und das, genau das sehe ich dann nicht in solchen Situationen, sondern da wird einfach demonstriert. Man wird mit Pauschalverurteilungen belegt und es wird gegen jemand oder etwas mobil gemacht. Und solche Beispiele gibt es übrigens viele in letzter Zeit, auch gerade in Amerika. Und Professoren überlegen sich, was sie lehren wollen, weil die Studenten ihnen manchmal wirklich auch sagen, das geht nicht und das geht. In Apostelgeschichte 19, ab Vers 23, haben wir eine Geschichte von Demetrius. Er ist ein Silberschmied. Und was er macht, oder hat vielleicht eine Manufaktur für Herstellung von kleinen silbernen Göttinnen. Die Artemis wird hergestellt in seiner Werkstatt. Und er fühlt sich nun bedroht durch die Verkündigung des Evangeliums durch Paulus. Und er merkt, die Leute, sie wenden sich von den Göttern ab und kommen zum lebendigen Gott, zum Glauben an lebendigen Gott. Und so beginnt er, andere Leute, die im selben Gewerbe tätig sind, zu mobilisieren. Und es gelingt ihnen, eine Demonstration aufzustellen. Eine Megademonstration. Das sind Hunderte oder Tausende von Leuten, die stundenlang dann vor dem Regierungsgebäude schreien, groß ist die Artemis von Ephesus. Stundenlang. Eine überbordende, eine wirklich überbordende Demonstration. Und irgendwie denke ich, gibt es Dinge, die wir heute sehen können und wahrnehmen können, die gewisse Ähnlichkeit damit haben. Vielleicht nicht so schlimm, aber vielleicht geht es eben genau darum, was steht da noch dahinter? Der Fürst oder eben der Widersacher. Und wenn ich nur diese vier Ideologien ein bisschen zusammennehme und überlege, was lösen diese Dinge aus in unserem Denken, dann stelle ich Dinge fest wie, also es ist eine geistige Sache, habe ich schon gesagt, stelle ich Dinge fest wie, es gibt eine Verwirrung bezüglich Geschlechtlichkeit. Emotionale Argumente zählen auf einmal mehr als rationale. Zumindest kommt es bei mir so an. Dann gibt es ein überbordendes Ausleben, das ist auch etwas, was wir sehen, wenn wir einfach mal in die Städte, in den Ausgang gehen, ein überbordendes Ausleben von Lust, aber manchmal eben auch von Wut. Wir kennen Sexualität ohne Grenzen. Und da gibt es Hass gegen Autoritäten, oft zugespitzt auf weiße, männliche, ältere Autoritäten. Und das sind Zeitströmungen, die finden wir, oder Verhaltensweisen, die finden wir immer wieder auch in der Geschichte, und zwar speziell auch gerade in der Anbetung von weiblichen Göttinnen. Und das Verschiedene gehören zu verschiedenen auch, manche ist ein ganzes Konglomerat dabei, also alles dabei, was ich hier aufgezählt habe. Aber da ist Astarte von den Kananäern, da ist Istar vom Zweistromland, da ist Artemis, wir können die Liste fortsetzen, Freya unter den Germanen, die fördern solche Dinge. Zur Anbetung von ihnen gehören solche Dinge. Und vielleicht, wenn wir das beschreiben wollen und vielleicht auch die Funktion dieses Fürstes beschreiben wollen, können wir vielleicht einfach sagen, er verhält sich wie eine Himmelskönigin. Und das bringt mich dann zu drittens. Gehe mit Zeitströmungen um. Wie können wir uns jetzt verhalten? Das ist die große Frage. Beurteilen ist die eine Sache und das ist schon schwierig genug, das muss ich ehrlich zugeben. Aber noch viel wichtiger ist, wie können wir uns jetzt verhalten? damit wir die guten Dinge eben nicht mit den negativen Dingen ablehnen. Paulus sagt, und ich glaube, das ist das Wichtigste zuerst, Paulus sagt, wir sind mit Christus vom Tod zum Leben gekommen, Vers 6, und vom Leben mit Christus verborgen oder versetzt in die Himmelswelt. Wenn wir wiedergeboren werden, das ist Vers 7 übrigens, wenn wir wiedergeboren werden, werden wir eins mit Jesus. Ich glaube, es sind 160 Mal, gibt es im Neuen Testament die Aussage, Christus in uns oder wir in Christus. Diese Vereinheitlichung, das mit ihm sterben, das mit ihm wieder begraben werden und wieder auferstehen, das feiern wir ja auch zum Beispiel in der Taufe. Also da ist eine Verbindung und Paulus sagt hier jetzt, in dieser Verbindung sind wir versetzt mit Christus in der Himmelswelt. Wo ist Christus? In der Himmelswelt. Er sitzt auf dem Thron. Und wenn wir das zuerst auch gar nicht örtlich anschauen, dann ist es auf jeden Fall folgende Aussage. Mit Christus sind wir sicher. Sind wir weg. Sind wir unter diesem Zeitgeist, unter den Auswirkungen des Fürstes, dieser Macht dahinter, sind wir versetzt und verborgen. So sollen wir uns sehen. Denn wir wissen ja, wir leben da. Keiner von uns sitzt mit Christus auf dem Thron. Aber im Glauben dürfen wir uns dorthin versetzt sehen. Und dort sind wir geschützt. Dort sind wir geborgen. Dort kann uns niemand aus der Hand des Vaters herausholen. Das ist das Entscheidende, dass wir das zuerst wissen und tief verinnerlichen. Wir sind in Christus, bei ihm geborgen, sicher geborgen. Und wenn wir wirklich uns das vorstellen auch, und das dürfen wir auch, auf dem Thron, Christus sitzt nämlich auf dem Thron, oder? Zur Rechten des Vaters. Und da müssen wir uns vielleicht vom Thronbild verabschieden, dass so ein Sessel ist, wie wir ihn wunderschön haben im Gebetsraum. Setz dich mal da drauf, das ist wirklich toll, auch das mal zu machen. Vielleicht ist der Thron, den Gott für uns bereitet hat, wo wir mit Christus sitzen, viel, viel größer. Wir wissen es nicht. Aber wir sind dort auf dem Thron mit Christus. Und das ist so wichtig, weil das bedeutet auch, dass diese Himmelswelt, wo Christus hinversetzt worden ist, und so darf man, muss man es auch verstehen, ist eine andere Himmelswelt, als wo dieser Fürst wirkt und seine Macht ausübt. Das bedeutet, wir sind da, wir stehen, wir dürfen uns in Christus auch als über diesen Mächten verstehen. Als über diesen Mächten, nicht stärker oder mächtiger, nur mit Christus und durch Christus, aber über diesen Mächten. Denn ihm ist gegeben alle Macht im Himmel und auf Erden. Und er ist der König aller Könige und der Herr aller Herren. Und er hat durch sein Tod und sein Auferstehen die Mächte gefangen geführt. Und die Mächte, die sich bewegen und noch wirken, die warten einfach bis, oder die, da kommt das Ende. Weil Gott wird alles unter die Herrschaft von Christus, unter seine Füße stellen. Und das ist so wichtig, dass wir verstehen, dass wir da sind, mit Christus in der Himmelswelt. Im Glauben. Und von dort können wir das Ganze auch geistlich beurteilen und geistlich handeln. Und ich denke, das Erste, was wir dann tun können, ist, dass wir einfach Gott anbeten. Ihm die Ehre geben, weil er uns eben gerettet hat, weil er uns da rausgeholt hat, weil er alles gemacht hat für uns und weil er Gott ist, weil er uns geschaffen hat, weil er die Natur gemacht hat, die Welt für uns als Spielwiese, als Lebensraum. Wir können ihn ehren, weil er einfach auch würdig ist, geehrt zu werden. Anbeten. Und das ist eine Reaktion, die hat es in sich. Denn wenn wir Gott anbeten, beten wir keine anderen Götter an. Und das ist es, was die anderen Götter auch suchen. Sie suchen die Anbetung von Menschen. Und wenn wir ihn anbeten, wenn wir Gott anbeten, den lebendigen Gott anbeten, dann steht auch im Psalm 22, Vers 4, dann nimmt er Wohnung, nimmt er Platz, nimmt er Raum mitten unter uns. So Anbetung und Lobpreis ist eine gute Antwort auf solche Situationen. Und dann ist es sicher auch entscheidend, dass wir beginnen, Fürbitte zu tun für Geschwister, für unsere Familie, für andere, für Menschen, für die Regierenden. Und auch sehen, was für eine Art Macht vielleicht dahinter steht und das so gezielter auch in der Fürbitte einstehen können für die Probleme und für die Herausforderungen. Und so wirklich Raum nehmen, denn wir wissen, Gott erhört Gebete, immer wieder, so erleben wir das. Und dass sein Wort sagt, dass er das immer tut. Und natürlich dürfen wir mit Menschen auch diskutieren und reden, Argumente hinterfragen, auch aus der Bibel andere Sichten vielleicht erklären, wenn sie das zulassen und wollen. Oder vielleicht einfach begeistert von Jesus erzählen. Einfach sagen, dass Jesus mich gefunden hat und dass er mich so sehr liebt. Dass er dich so sehr liebt. Mit seiner großen Liebe, das lesen wir in Vers 4, unseren Text, hat Gott uns gerettet. Und schließlich, denke ich, geht es auch um unser Verhalten. Dass wir unser Verhalten anpassen oder versuchen, genau da anzupassen, wenn wir sehen, Negatives aus dem Zeitgeist nimmt Einfluss, dass ich bewusst darauf achte und vor allem, zuallererst innerlich, mich entsprechend entgegengesetzt diesem negativen Verhalten verhalte. Also dass wir zum Beispiel darauf achten, dass wir Mädchen als Mädchen erziehen und Jungen als Jungs. Dass wir Männer speziell darauf achten, dass wir unser Mannsein auch ausleben. Gott hat uns als Männer gemacht. Wir haben Abenteuerlust, wir haben Entdeckergeist. Wir haben Forscher-Gene, wenigstens einige von uns. Oder? Und dass wir das leben, dass wir das leben. Weil Jungs brauchen männliche Vorbilder. Das ist einfach so wichtig. Und gerade wenn da so eine gewisse Emotionalität oder Unrationalität auch reinkommt in die Argumentation, dass wir hier einfach auch stehen können. Denn wir bieten auch Schutz unseren Frauen. Aber nicht nur unseren Frauen, auch der Gemeinde natürlich. Und wir, ja genau, unsere Aufgabe als Männer, zuallererst, wir lieben unsere Frauen. Wir lieben unsere Frauen. Oder dass wir als Gemeinde uns entsprechend verhalten und dass wir eben auch lernen, solche Dinge zu unterscheiden und auch Stellung nehmen. Aber vor allem, dass wir ganz bewusst sagen, okay, das Einzige, das Entscheidende ist, wir beten und wir reden. Wir reden das Evangelium und wir beten für unsere Gesellschaft. Und wir beten dafür, dass da auch wieder Veränderungen passieren können. Denn der Mensch, er nimmt eben auch eine Rolle ein in der Verbreitung und Bildung und Förderung eines Zeitgeistes. Nicht nur der Geist Gottes oder dieser Fürst, der dahinter steht. Auch der Mensch nimmt seine Rolle ein. Genauso und eben am allerwichtigsten. Du und ich, wir sitzen mit Christus in der Himmelswelt auf dem Thron zur Rechten des Vaters. Und dafür sollen wir uns halten. Amen.